Das Ohr am Netz, der Eko-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Heil zurückgekommen aus Jena?
Ja, hallo Sven, hallo zusammen. Ja, wir sind heil zurückgekommen vom Digitalgipfel in Jena, wo wir ja mit unserer kleinen Presse-Info-Tour wieder Orte des Internets angeschaut haben. Es gibt ja auch eine kleine extra Podcast-Folge dazu. War eine sehr schöne Tour, insofern ja. Guter Gipfel für uns.
Guter Gipfel und gute Konferenz, das erhoffen wir uns zumindest von der 28. UN-Klimakonferenz in Dubai. Ist ein wichtiges Treffen für den Klimaschutz, bei dem Teilnehmer aus 198 Ländern der Vereinten Nationen zusammenkommen. Gemeinsam wollen sie die Beschlüsse aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 umsetzen. Die sind spät dran. Also die Erderwärmung von 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu begrenzen, beziehungsweise eben nicht weiter als 1,5 Grad zu erhöhen. Da müssen wir langsam richtig Fahrt aufnehmen.
Absolut, ja. Gleichzeitig gibt es ja im Vorfeld der Veranstaltung auch immer ein bisschen Kritik, sei es am Austragungsort oder eben daran, dass ja hinterher selten so richtig verbindlich rechtliche Regelungen dabei herauskommen. Das sind ja meistens Absichtsbekundungen oder eben auch großer Kritikpunkt die Tatsache, dass hier mal eben 80.000 Menschen für dieses Treffen rund um die Welt jetten.
Da freuen sich Absolut. Die Fluglinien. Kleiner Funfact, würde die Konferenz rein digital abgehalten werden, könnten sehr wahrscheinlich bis zu 99,5% der CO2-Emissionen eingespart Wahnsinn. Werden. Das hat in den Corona-Jahren die Uni Freiburg rausgefunden, als Konferenzen eben nicht in Präsenz stattfinden konnten, sondern nur digital. Das wäre doch mal erster ganz konkreter Punkt und auch was richtig einen Impact hätte, wenn man es einfach digital machen würde. Naja, absolut. Nur mal so als Idee. Ach so, liebe Ausrichter, das geht mittlerweile, ja? Gruß aus der Internet-Community.
Genau, es ist eben nur ein Beispiel, das zeigt, dass die Digitalisierung eben Teil der Lösung ist, um nicht nur die Klimaziele der Bundesregierung, sondern eben auch das Pariser Abkommen umzusetzen.
Tja, also so viel wäre möglich. Wir werden heute in dieser Folge darüber reden, wie denn Digitalisierung helfen kann, wohin die Reise geht. Aber bevor wir da genauer einsteigen, gibt es wie immer erstmal die News aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir haben es vorhin ja kurz schon erwähnt. Der Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena hat stattgefunden am 20. und 21. November. Bei dem zweitägigen Programm war KI tatsächlich eines der Kernthemen. Nicht überraschend, ist ja auch gerade so das größte Digitalthema, der größte Trend. Und sowohl Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als auch Bundesdigitalminister Volker Wissing haben herausgestellt, dass ein offener Umgang mit KI in Europa zwingend notwendig sei für mehr Innovationen in diesem Tech-Bereich. Die Bundesregierung setzt sich ja auch dafür ein, eine zu strenge KI-Regulierung in der Europäischen Union zu verhindern. Außerdem einigten sich Deutschland, Frankreich und Italien auf ein gemeinsames Positionspapier zur KI-Regulierung. Die drei Staaten wollen erreichen, dass der AI Act der EU eben nur konkrete KI-Anwendungen reguliert und nicht die Basistechnologie an sich. Damit sollen eben weiterhin mögliche Sicherheitsrisiken bestmöglich abgewendet werden, ohne aber gleichzeitig Forschung und Entwicklung von KI auszubremsen. Und ja, auch für uns war der Digitalgipfel, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch ein großes Ereignis. Wir haben am ersten Tag fast schon traditionell eben gemeinsam mit der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen eine Presse- und Informationstour organisiert. Das Ganze fand in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr statt. Und mit dabei waren nicht nur zahlreiche Journalistinnen, sondern auch Anna Christmann, die Beauftragte der Bundesregierung für digitale Wirtschaft und Startups, sowie Ben Brake, Abteilungsleiter für Digital- und Datenpolitik im BMDV. Und ja, das Thema des Gipfels war ja in diesem Jahr digitale Transformation in der Zeitenwende. Und hierbei ging es vor allem um eine nachhaltige, resiliente und zukunftsorientierte Digitalisierung. Und wir haben eben versucht, anhand von verschiedenen Stationen bei Unternehmen, bei Projekten, dieses abstrakte Thema ein bisschen anschaulich zu machen. Und im Grunde ist das ja auch so ein bisschen die Brücke fast schon zu dem Thema dieser Folge, denn auch hier bei uns geht es ja darum, wie eben Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen kann.
Ja, die letzte Folge vom Ohr am Netz, die dreht sich genau um diesen Digitalgipfel in Jena. Und da haben wir auch die Stationen, die auf der Tour besucht wurden, quasi akustisch besucht. Also da gerne nochmal nachhören, wer es verpasst hat. Wenn ich hätte, würde ich jetzt in meine Trillerpfeife blasen. Ich habe aber gar keine. Aber wir reden über Halbzeit. Und zwar Halbzeitbilanz der Ampelkoalition. Passend zum Digitalgipfel hat der ECO nach knapp 2 Jahren Ampelkoalition auch eine netzpolitische Halbzeitbilanz gezogen. Dazu waren 12 digitalpolitische Bereiche untersucht worden. Und der Ist-Zustand mit den von der Ampel formulierten Koalitionszielen wurde da verglichen. Für jeden Bereich gab es dann eine Bewertung im Ampelsystem, also Rot, Grün oder Gelb. Das Ergebnis: in 11 von 12 digitalpolitischen Themenfeldern gab es nur mäßige bis gar keine Fortschritte. Am schlechtesten schnitten die Bereiche digitalpolitischer Zuständigkeit zum Thema Vorratsdatenspeicherung und digitale Bildung ab. Hier gab es also erstmal volle Kanne rote Ampel. Grünes Licht gab es eigentlich nur für die Nutzung von Daten, aber immerhin ist ja auch ein wichtiges Thema. Entsprechend fällt aber auch das Fazit des ECO-Vorstandsvorsitzenden Oliver Sümer aus. Statt ambitionierter Digitalpolitik sieht er nach 2 Jahren Ampelregierung vor allem ein Stop and Go. Eine Hauptursache für die schleppende digitalpolitische Entwicklung ist aus Sicht des ECO vor allem die Verantwortungsdiffusion in der Bundesregierung. Ja, dem Projekt Digitales Deutschland, da fehlt einfach eine zentrale Instanz, also so eine Art Projektleiter oder meinetwegen auch Digitalminister, aber sprechen wir nicht mehr drüber, die eben den Gesamtüberblick behält und die beteiligten Akteure steuert, so wie es eben auch in jedem Unternehmen der Fall ist, weil so kopflos funktioniert eben nicht mal eine kleine GmbH, das zumindest sagt, also so ähnlich, das waren jetzt eher meine Worte, Oliver Sümer. Außerdem gab es auch noch eine Civey-Umfrage. Die größte netzpolitische Baustelle, die Deutschen darüber hinaus sehen, betrifft den Bereich Cybersicherheit. 48,1% der Befragten gaben an, dass sie dies aus ihrer Sicht die dringlichste Aufgabe sei, um die sich die Bundesregierung kümmern sollte. Nur knapp dahinter liegen dann digitale Verwaltung und der Ausbau digitaler Infrastrukturen. Für mich insofern erstmal ein gutes Signal, dass beim Verbraucher zumindest angekommen ist, dass Cybersecurity auch für sie echt ein Thema ist in Zeiten von Ransomware und Phishing und so. Naja.
Ja, genau. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, Stichwort Sicherheit. Hinter uns liegen ja einige Schnäppchenjäger-Tage, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday. Ich weiß nicht, Sven, bist du da anfällig? Hast du da zugeschlagen?
Naja, ich habe natürlich schon mal so ein bisschen Weihnachtsgeschenke vorgeshoppt, möchte mich an dieser Stelle aber nicht weiter dazu äußern. Okay. Aber ich hoffe, ich habe gespart.
Ja, in Kooperation mit dem Christkind, sehr gut.
Richtig.
Ja, wir wollten mal wissen, inwiefern Online-Shopper denn auch ein bisschen auf die Sicherheit achten, wenn sie da so im Kaufwahn sind. Und die gute Nachricht ist, 4 von 5 Online-Shoppern und, sagt man, Shopperinnen in dem Fall, achten tatsächlich auf
Shoppenden,
die Sicherheit.
Online-Shoppende.
Online-Shoppende, genau. Unsere neue Eco-Umfrage mit CW hat nämlich ergeben, dass gerade Online-Shopper eben nicht nur auf niedrige Preise, sondern auch auf die Sicherheit achten. So ist es rund 38% ganz wichtig, dass ein Shop unterschiedliche Zahlungsarten anbietet. Bewertung anderer Shopper sind für etwa 36% relevant und auf eine verschlüsselte Datenübertragung, zum Beispiel markiert durch das Kürzel HTTPS und ein Schlosssymbol im Webbrowser, achten ebenfalls rund 36%. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Was lernen wir daraus, gerade jetzt, wo die heiße Phase des Weihnachtsshoppings ansteht? Dazu haben wir im ECO mal ein paar Tipps noch für IT-Sicherheit im Online-Shopping entwickelt. Dazu zählen Dinge, die wir ja im Grunde eigentlich auch alle wissen, vielleicht manchmal so auf der Schnäppchenjagd ein bisschen vergessen.
Genau, wenn das Schnäppchen-Bit kippt, dann ist vorbei mit Sicherheit.
Dann,
das ist immer das Problem.
Sind die Dollarzeichen in den Augen und dann vergisst man das, ne? Aber es ist natürlich wichtig, dass man nur bei vertrauenswürdigen Shops bestellt, also mit korrektem und vollständigem Impressum, auf Gütesiegel und Zertifikate achten, unabhängig Prüfstellen. Positive User-Bewertungen sind auch ganz wichtig. Vielleicht bei allzu verlockenden Angeboten mit sehr, sehr niedrigen Preisen auch mal skeptisch sein. Ne? Hier könnte es ja auch...
Auch mal Hirn einschalten.
Ja, hier könnte es auch gefälschte oder gestohlene Ware sein. Immer sichere Zahlungsmethoden verwenden, ganz wichtig. Ne? Beispielsweise Kreditkarte oder Klarna oder PayPal, Vorkasse. Da gibt es ja inzwischen eine Menge an Varianten, die auch angeboten werden sollten. Daran erkennt man dann eben auch einen seriösen Shop und anschließend natürlich trotzdem auch Konten- und Kreditkartenabrechnungen im Blick behalten, dass da nichts doppelt abgerechnet wird. Und last but not least empfehlen wir natürlich auch, die persönlichen Daten zu schützen. Ja, niemals Passwörter, Pins oder TANs teilen und sichere Passwörter verwenden. Ja, das Mantra sozusagen für den sicheren Umgang im Netz. Passwörter, Passwörter, Passwörter. Gerne auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, sofern das angeboten wird. Und dann steht dem sicheren Weihnachtsshopping im Netz nichts mehr im Weg.
So, und ihr da draußen jetzt wahrscheinlich so, oh Leute, ey, das wissen wir ja nun wirklich, wir sind ja keine Anfänger. Kein Problem, kleiner Service für eure Elterngeneration. Dieses Stück Audio ausschneiden und einfach mal Mama oder Papa vorspielen. Meine Mutter ist 75 und ich kriege regelmäßig Anfragen, ob sie jetzt da vielleicht lieber nicht klicken sollte. Die ist zumindest vorsichtig und das kommt nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist. Ja? Also insofern, dieser kleine Service was brought to you by Eco. Ja? Und gerne, wie gesagt, weitersagen. Weil wenn es alle wissen, dann passiert weniger. Wenn es alle wissen, dann passiert weniger, gilt eigentlich auch für das Thema heute. Weil wenn alle wissen, dass wir das Klima nur retten können, wenn wir alle dran arbeiten, dann hilft es. Jetzt merkt man schon so ein bisschen, ich werde da skeptischer, weil wir wissen es ja schon eine Weile. Also spätestens seit 2015 sagen wir ja auch, die 1,5 Grad, höher wollen wir nicht. Naja, also wir beschäftigen uns in dieser Folge vom Ohr am Netz mit der Idee zu sagen, wie kann man denn nachhaltiger sein und wie können wir unsere IT nachhaltiger gestalten, sowohl die Hardware als auch den Betrieb, als auch die Netze. Genau, also insofern ist das unser Thema heute.
Genau, und das Thema beschäftigt uns ja im Eco, im Verband sowieso auch schon länger und intensiver. Ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit und wie Digitalisierung eben dazu beitragen kann im Rahmen unserer Kampagne Join the Solution, wo wir regelmäßig digitale Projekte vorstellen, die eben auch auf den Klimaschutz einzahlen, haben wir nun auch eine neue Studie veröffentlicht, die das Thema nochmal mit aktuellen Zahlen unterfüttert. Die Links dazu packen wir euch natürlich alle auch wie immer in die Shownotes.
Ein noch nicht ganz uneigennütziger Hinweis an der Stelle. Wenn ihr in euren Firmen, in euren Projekten, in euren Forschungseinrichtungen eben Teil der Solution schon seid und besonders Leuchtturmbeispiele habt, wie wir sozusagen die Digitalisierung grüner, nachhaltiger, CO2-sparender bekommen, dann meldet euch unbedingt. Link dazu packen wir in die Shownotes, weil ehrlich gesagt, mir fällt langsam die Decke auf den Kopf. Ich will mal wieder raus zu euch und vor Ort drehen und mir die Sachen angucken und coole Filme dann darüber machen. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht ganz uneigennützig, weil echt einen Riesenspaß macht. Außerdem wollen wir jetzt in dieser Folge zum UN-Klimagipfel wissen, was die Menschen in Deutschland denken, ob digitale Technologien, Anwendungen und Infrastrukturen dabei helfen, den Klimawandel zu bewältigen. Ne, weil es heißt ja immer, ja, das verbraucht so viel Strom und ja, tut es, aber es hilft halt auch extrem viel Strom zu sparen, wenn man smarte Technologie sinnvoll einsetzt. Die Ergebnisse aus Studie und Umfrage und wie das alles mit dem UN-Klimagipfel zusammenhängt, das haben wir euch einfach mal kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Vom 30. November bis zum 12. Dezember findet die 28. UN-Klimakonferenz in Dubai statt. Dort treffen sich die 198 Vertragspartner der Klimarahmenkonvention, um sich auf gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu einigen. Die bereits 2015 vereinbarten UN Sustainable Development Goals definieren zudem 17 Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Darunter fallen beispielsweise das Ende von Armut, sauberes Wasser- und Sanitäranlagen sowie nachhaltige Städte und Gemeinden. Ein wichtiger Hebel für mehr Energieeffizienz und eine nachhaltigere Wirtschaft ist die Digitalisierung. Digitale Infrastrukturen, Dienste und Technologien bieten schon heute viele Lösungen für mehr Klimaschutz und Ressourceneffizienz. Viele Bürgerinnen und Bürger sind davon überzeugt, dass digitale Technologien dabei helfen können, den Klimawandel zu bewältigen. Dem stimmen laut einer neuen von Eco in Auftrag gegebenen CIVI-Umfrage auch rund 42% der Deutschen zu. Weiter sind rund 27% der Meinung, dass die Digitalisierung nachhaltige Industrien und Infrastruktur fördert. 21,5% glauben an die Potenziale im Bereich bezahlbare und saubere Energie. Um die Klimaziele der Bundesregierung und Klimaneutralität gemäß des Pariser Abkommens 2050 zu erreichen, sind digitale Infrastrukturen sowie digitale Dienste und Technologien ein unerlässlicher Teil der Lösung. Dies zeigt eine Studie, die der Eco-Verband in Kooperation mit Arthur D. Little und der unter dem Dach des Eco gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland jetzt veröffentlicht hat. Die Studie prognostiziert die CO2-Emissionen für Deutschland im Jahr 2050 und stellt sie den CO2-Einsparungspotenzialen durch die konsequente Einführung und Nutzung von digitalen Technologien und Diensten in den Bereichen Industrie, urbaner Raum und ländlicher Raum gegenüber. Digitalisierungshebel in diesen Sektoren ermöglichen demnach zusammengenommen bis zum Jahr 2050 CO2-Einsparungen in Höhe von 163 Megatonnen. Dies entspricht rund 20% der für Deutschland 2050 prognostizierten Gesamtemissionen. Für den Bereich Datenspeicherung und Übertragung wird zusätzlich ein Einsparungspotenzial von 104 Megatonnen prognostiziert, sodass insgesamt eine Verringerung der CO2-Emissionen um 30% bis 2050 möglich ist. Es ist Aufgabe der Politik, im engen Austausch mit der Wirtschaft und ganzheitliche und konsistente Konzepte zu entwickeln, um diese Potenziale für eine nachhaltige digitale Zukunft vollständig zu heben. Insbesondere ein rascher Ausbau vernetzter Mobilität sowie eine Stärkung des Technologiestandorts Europa in Bezug auf den Einsatz innovativer Technologien und Anwendungen, wie etwa künstliche Intelligenz sowie ein leistungsstarkes Ökosystem digitaler Infrastrukturen, werden sich mittelfristig positiv auf Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele auswirken.
Ja, aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen ja vielleicht bereits die Potenziale der Abwärmenutzung durch Rechenzentren. Ist ja ein Thema, was wir immer wieder gerne hier behandeln und darauf hinweisen. Rein theoretisch könnten so ja zum Beispiel im Jahr 2030 schon sämtliche Büro- und Wohnkomplexe in Frankfurt am Main CO2-neutral geheizt werden. Ja, ich finde, das sagt sich immer so leicht, aber das muss man tatsächlich sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil das sind schon enorme Werte eigentlich. Ne? Die Rhein-Main-Metropole ist ja quasi das Epizentrum der digitalen Infrastruktur mit mehr als 60 Rechenzentren und dem Internet-Austauschknoten DKIX. Aber auch andere Regionen in Deutschland bieten hier durchaus Potenziale.
Ja, trotzdem, gleichzeitig standen die Betreiber digitaler Infrastrukturen zuletzt vor einer deutlichen Misere, nämlich das neue Energieeffizienzgesetz. Das soll nämlich gerade Rechenzentrumsbetreiber dazu verpflichten, ihre Abwärme im großen Stil an, naja, Heizunternehmen, sage ich jetzt mal ganz platt, abzugeben. Das Problem, vor allem in den ersten Entwürfen, war das total fernab von der Realität. Also sowohl was da die Mengen angeht, als auch die Umsetzbarkeit und auch den Zeitraum. Weil nur weil jemand sagt, hier ist Wärme, heißt es ja nicht, dass jemand da ist und sagt, ja, ich nehme dir die mal ganz einfach ab. Also naja, die Bundestagsabgeordneten im parlamentarischen Verfahren haben tatsächlich noch ein bisschen was verbessert, aber naja, es ist nicht so ganz leicht.
Ja, und dennoch gibt es sie ja, ne? Die Leuchtturmprojekte der Abwärmenutzung, sogar hier in Berlin. Schönes Beispiel eben das Projekt im Berliner Marienpark, wo sich eben der Energieversorger GASAG und der Rechenzentrenbetreiber NTT, übrigens auch Mitglied natürlich in unserer Verbandsinitiative Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen, zusammengetan haben, um eben gemeinsam Abwärme sinnvoll zu nutzen.
Im Gespräch.
Gunnar Wilhelm ist Managing Director der GASAG Solution Plus GmbH in Berlin. Bei euch bei der GASAG Solution Plus, Gunnar, beschäftigt ihr euch mit den grünen, umweltfreundlichen Lösungen für die Zukunft, Wärme, Kälte und Energieversorgung möglich zu machen für Bestands- und Neubauten. Und dabei ist ja ein wichtiger Aspekt auch die Abwärmenutzung von Rechenzentren. Haben wir schon ein paar Mal in diesem Podcast im OR am Netz drüber gesprochen, und zwar aus Sicht der Rechenzentrumsbetreiber. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt mal die andere Seite, nämlich von denen, die die Wärme abnehmen sollen oder können, sprechen können. Insofern herzlich willkommen hier im Eco-Podcast OR am Netz, Gunnar. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, lieber Sven. Vielen Dank für die Einladung.
So, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Was macht Abwärmenutzung denn eigentlich so nachhaltig und vielleicht auch so spannend für euch als GASAG Solution Plus?
Ich probiere mal mit der kurzen Antwort. Zum einen eint uns bei dem Thema, dass wir zwei Dinge zusammenbringen wollen, die wir erreichen wollen, nämlich Digitalisierung. Da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen hier in dem Forum. Und dann auch die grüne Wärmewende. Das ist unser Kerngeschäft und da gibt es einfach eine ganz tolle Schnittmenge. Eine Schnittmenge, die technisch so offenbar ist, dass man sich wirklich heute fragt, wieso man das nicht schon viel früher angegangen ist. Aber jetzt ist vielleicht die Zeit reif, Wärme aus Rechenzentren zu nutzen, um die grüne Wärmewende in unserem Bereich zu realisieren. Und das ist eine ganz sinnvolle, mehrwertstiftende Aktivität. Und das ist deshalb sehr spannend. Du musst dir so vorstellen, wir haben eine gigantische Aufgabe. Der Wärmesektor in Deutschland ist der größte Energieverbraucher und auch der am wenigsten bislang dekarbonisierte. Das ist, glaube ich, seit der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz allen mehr oder weniger bekannt. Und wir suchen einfach nach Lösungen, um mit erneuerbaren Energien Wärme für die Beheizung von Wohngebäuden, von Gewerbegebäuden zu realisieren. Und da ist die Idee naheliegend, auch über Abwärme aus Rechenzentren, die sonst in den Himmel gepustet wird, nachzudenken und die für die Wärmewende zu nutzen. Und da kommt das Interesse her.
Super. Also die Wärme, die aus Rechenzentren, naja, sagen wir mal, bisher wirklich in den Himmel abgeleitet wird, die ist schon mal da. Das heißt, die muss man sich ja, und ich hoffe, man hört die Anführungszeichen, nur noch schnappen und schon ist alles gut. Aber dieses nur noch schnappen, darüber wollen wir jetzt reden. Also irgendwo wird in einem Rechenzentrum Wärme erzeugt, die eigentlich normalerweise rausgepustet wird. Wo kommt ihr ins Spiel und wie funktioniert das? Versucht das mal so zu erklären, dass auch ich das verstehen kann.
Das Prinzip ist einfach, das meinte ich gerade, es ist so eine offensichtliche Idee. Also die Wärme, die bei dem Betrieb der IT-Hardware der Kunden in den Rechenzentren anfällt, die Wärme wird typischerweise mit Kühlmaschinen aus dem Gebäude rausgezogen und, ja, wie wir gerade sagten, typischerweise dann in den Himmel gepustet. Wir verfolgen mit den Rechenzentrumsbetreibern eine ganz einfachen Plan. Wir haben eine Schnittstelle, also wirklich eine Technik, an der wir die Wärme vom Rechenzentrum übernehmen und dann aus dem Gebäude abführen. Ganz konkret fällt die Wärme in dem Rechenzentrum in einem sogenannten Wärmetauscher an. Also das sind Wasserrohre, die mit Wasser durchflossen sind aus dem Kreislauf innerhalb des Rechenzentrums. Dort ist das warme Wasser sozusagen drin. Und dann wird das in die Nähe gebracht zu unserem großen Wasserkreislauf am Ort des Wärmetauschers, der das Wasser aus dem Rechenzentrum herausführt, dann für die weitere Nutzung, dazu erzähle ich dann gleich gerne mehr, transportiert und aufbereitet und dann wieder kühler zurück ins Rechenzentrum zurückführt. Und das ist genau die Kühlung, die dann im Rechenzentrum stattfinden kann und die dann halt keine weiteren Stromverbrauch vonnöten macht. Insofern ein Vorteil für sowohl das Rechenzentrum als auch für unseren Anwendungsfall. Also nochmal auf den Punkt gebracht, an der Schnittstelle einem Wärmetauscher, das ist irgendwie eine kleine technische Installation, kann man sich vorstellen, die vielleicht so in Abmessungen wie ein Wohnzimmerschrank ist, so groß, vielleicht ein bisschen größer, aber alles überschaubar. Dort flanscht dann ein großes Wasserrohr an, was aus dem Gebäude rausführt und eins wieder an, was aus dem Gebäude in das Gebäude eingeführt wird. Und dieser Wasserkreislauf dahinter, das ist genau der spannende Ort, an dem wir die Wärme, die wir aus dem Rechenzentrum rausziehen, dann zu unseren Kunden bringen werden. Also wirklich zu Wohnungsgebäuden, zu Gewerbeorten, an denen wir eben Wärme benötigen. Und vielleicht, um sich das mal klar zu machen, wir übernehmen Wasser mit einer Temperatur etwa zwischen 25 und 30 Grad Celsius und bringen es dann in eine Energiezentrale, bringen das in eine eigene außerhalb des Geländes des Rechenzentrums gelegene Energiezentrale von uns und dort wird das Temperatur mit Hilfe einer elektrischen Wärmepumpe wiederum auf eine Heiztemperatur gebracht von etwa 55 bis 65 Grad Celsius und dann sozusagen zu Heizzwecken dort zum zweiten Mal benutzt.
Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, etwas wärmeres Wasser kommt in euren Kreislauf, weil sozusagen das Wasser wurde erwärmt durch die Abwärme der Computer in den Rechenzentren. Damit die Prozessoren nicht zu heiß werden, kennt ja jeder, ne? Läuft dann Lüfter. Das erwärmt in dem Fall eine Flüssigkeit. Ihr übernehmt diese Wärme aus der Flüssigkeit, nutzt diese Wärme, macht das Ganze mit einer Wärmepumpe noch wärmer und schickt wieder kühles Wasser zurück ins Rechenzentrum, sodass ihr weniger Energie zum Heizen braucht und das Rechenzentrum hintenrum weniger Energie zum Kühlen, weil ihr ja kaltes Wasser wieder zurückschickt. Also eigentlich, wenn ich mal so sagen darf, eine energetische eierlegende Wollmilchsau und, wie man so schön sagt, ein No-Brainer. Also total logisch. Und da fragt man sich, ja, wieso machen wir das denn nicht schon immer so? Und ich frage mich vor allem gerade jetzt mit dem Energieeffizienzgesetz, was ja jetzt in Kraft treten soll und auch Rechenzentrumsbetreiber dazu verpflichtet, Energie abzugeben, also Abwärme wirklich auch abzugeben an Energieversorger. Die müssen euch doch die Bude einrennen aktuell, oder? Das ist doch irgendwie das Top-Thema gerade, oder bilde ich mir das ein?
Ja, also genau, dieser No-Brainer, der passiert jetzt genau aus zwei Gründen. Vielleicht zum einen, da will ich uns nicht so groß machen, aber weil wir genau diese Idee mal live vor Augen gesehen haben in einem ganz großen Projekt, da kann ich später noch was zu berichten, hier in Berlin, im Mariendorf, im Marienpark. Also dort wurden wir quasi darauf gestoßen, das zu tun. Und dann parallel gab es eben halt auch eine Preisentwicklung an den Energiemärkten, die wir alle in den Knochen haben und die wir verstanden haben. Es war ja auch ein Weckruf, dass man sich jetzt mit der grünen Wärmewende und Diversifizierung beschäftigen muss. Und zu guter Letzt auch genau der politische Druck durch das bereits verabschiedete Energieeffizienzgesetz, der nun auf den Rechenzentrumsbetreibern lastet. Mhm. Eigentlich ein No-Brainer, aber das waren die wahren Motivatoren. Und ich glaube, an der Schnittstelle zu den Rechenzentrumsbetreibern haben wir uns, da bringen wir ein bisschen wirklich spezialisiertes Know-how mit aus eigenem Haus. Die ganze Wärmeseite verstehen wir, das ist unser Kerngeschäft. Aber wir sprechen auch die Sprache der Rechenzentrumsbetreiber. Wir verstehen die recht gut. Das liegt dann auch daran, dass wir mit einem Partner zusammen ein Joint Venture gegründet haben, Data to Heat, da ist Name auch Programm, in dem wir Know-how aus eben genau der Wärmewende und dem Rechenzentrums Planungsteil und dem Rechenzentrum zu Bau und Betrieb zusammenbringen und wir sozusagen die Bedürfnisse der Data Center Operator sehr gut verstehen und umgekehrt eben halt auch Pläne haben und auch Know-how und Erfahrung haben auf der ganzen Wärmeabsatzseite. Und in der Tat, wir Bude einrennen, das ist ein ganz stark wachsendes Thema, ja. Also wir als Team hier in der Gasax Solution Plus gemeinsam mit den Kollegen in Data to Yield verfolgen wir mehr als ein gutes Dutzend ganz realer Leads und haben noch eine Fülle von weiteren Anfragen. Da muss man keine nur dazu sagen, man muss sich finden und Interesse zeigen. Das tun wir. Wir vermarkten auch unser Know-how in Richtung Data Center Operator, sodass uns da auch tatsächlich ganz viel Interesse entgegenschlägt. Das ist noch nicht überall bekannt. Dabei meine ich nicht die Data Center Seite, sondern es ist vielleicht eher auf der lokalen Seite halt ein neues Thema, das zu erläutern, aber dazu sitzen wir ja auch jetzt zusammen.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, es gibt ein schönes Fallbeispiel und das ist ja auch so ein bisschen der Leuchtturm, den ihr habt mit der Data to Heat beziehungsweise der Gasax Solution Plus. Das ist hier in Berlin, in Mariendorf, im Marienpark. Da steht das Rechenzentrum Berlin 2 von NTT. Da haben wir ja auch den Günther Eggers schon an der einen oder anderen Stelle mal hier im Podcast gehabt und der hat uns ja auch schon mal die Rechenzentrumsseite erklärt. Das heißt also, da ist das Ganze jetzt schon so weit, dass es also quasi losgeht? Weil man muss ja, wenn man die Abwärme abnimmt, ja auch immer erstmal noch die passenden Leitungen haben, um vom Rechenzentrum wegzukommen und dann in irgendwelche Gebäude, die geheizt werden müssen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ginge da so ein Alt-Berliner Fernwärmenetz nicht, weil die Rohre überhaupt nicht dafür optimiert sind, sondern die sind für höhere Temperaturen gedacht. Das heißt, macht ihr jetzt alles neu oder wie funktioniert das?
Also in der Tat, das ist genau das Thema. Wir planen am Marienpark zwei Dinge. Zum einen die Versorgung aus dem NTT-Rechenzentrum des unmittelbar in der Nachbarschaft entstehenden Innovationsparks Marienpark. Der heißt so, ein innovatives Immobilienprojekt, eben genau auch unseres Joint Venture Partners Investor. Das ist über die Straßenseite hinweg zu versorgen. Da kann man sich vorstellen, das ist auch eine Innovation und groß und grün und so toll. Allerdings, das sind kurze Wege. Und genau wie du sagtest, für den zweiten Teil unseres Projektes am Marienpark, weil eben das Rechenzentrum von NTT so groß ist und auch weitere Rechenzentren dort geplant und gebaut werden, planen wir eben eine weite Teile, ich muss es genau so sagen, wie es geplant ist, weite Teile von Tempelhof Schöneberg mit Wärmeleitungen zu versorgen, die mit Wärme gespeist sind, die aus dem Rechenzentrum kommen. Und das ist ein Multimillion-Game, also ein Projekt mit bis zu dreistelligen Millionenbeträgen an Investitionen. In der Tat, Grundlage dafür sind diese Nahwärmeleitungen. Wir würden die auf einem Temperaturniveau betreiben, was weit unter dem Temperaturniveau der klassischen Fernwärme. Die gehen mit 90 Liter bis über 110 Grad in den Vorlauf. Und wir würden halt je nach Konzept entweder das Wasser aus dem Rechenzentrum mit 28 Grad erstmal raustransportieren oder wenn wir es in der Zentrale vorheizen, dann mit etwa 55 bis 65 Grad. Das ist komplett neue Infrastruktur, macht aber auch in dem Bezirk, den wir gerade da vor Augen haben, totalen Sinn, weil die bislang klassisch fossil beheizt werden mit Öl und Gas. Und insofern brauchen die noch eine grüne Lösung, die sich nicht dezentral ergibt, sondern die sich vielleicht aus diesen Nahwärmenetzen halten lässt. Das ist eine Riesenchance für den ganzen Bezirk, ist eine riesengroße Investition und es braucht auch Zeit und vielleicht auch mal da und dort Geduld, weil vor meinem geistigen Auge, da bin ich vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, aber entstehen natürlich auch ganz, ganz große Baustellen. Ne? Die Straßen müssen geöffnet werden, dort müssen wir Rohrleitungen reinverlegen. Das wird also nochmal auch ein Infrastrukturprojekt dieser Art werden, aber nur so wird Wärmewende funktionieren, wenn man das mit Wärmenetz denn gestalten will. Insofern können sich alle darauf freuen, wenn die Lösung dann kommt. Das wird grün, nachhaltig und glaube ich auch bezahlbar sein. Und gleichzeitig wird man dann temporär auch Beeinträchtigungen vielleicht mal von Baumaßnahmen haben. Aber das ist sozusagen für ein
gut, das ist ja Berlin, also das kennt man ja in Berlin.
Ja,
ne?
genau.
Eine Baustelle mehr oder nicht, egal Gunnar. Ich hatte ja schon erwähnt, also einerseits die Rechenzentrumsbetreiber und auch das Energieeffizienzgesetz, das denen gerade ein bisschen Kopfzerbrechen macht, was aber natürlich dieses Thema Abwärmenutzung zum Heizen vorantreibt. Was wären denn so Wünsche aus eurer Perspektive, also von denen, die die Energie von Rechenzentren zukünftig abnehmen sollen und wollen, Wünsche in Richtung Politik, was bräuchtet ihr, damit ihr eben auch so eine, keine Ahnung, dreistelligen Millioneninvestitionen gut planen und rechtfertigen könnt?
Das ist eine gute Frage. Also wir reden da gerade tagesaktuell über so ein Haushaltsfinanzierungsrätsel auf Bundesebene und das ist wirklich ein total ernstes Thema. Das hat ganz viele noch völlig unverstandene Auswirkungen auf Anschubfinanzierung und Förderbedingungen, speziell auch beim Thema Wärmewende. Also Stichwort BEW, Förderung für Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Wir wissen halt nicht, wie es weitergeht. Wir brauchen einfach Planbarkeit und eine kontinuierliche Förderkulisse, um auch solche Investitionen anschieben. Aber das ist sozusagen gerade das große aktuelle Thema. Darüber hinaus ganz grundsätzlich würde uns helfen, wenn wir bei ganz vielen praktischen Abstimmungen und Genehmigungen rasch der lokalen Politik vorwärtskommen. Da kann ich aber wirklich eher von einem guten, positiven Echo sprechen. Du hast ja bislang mit diesen Vorhaben, das machen wir eben nicht nur im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, sondern auch in Spandau. Dort würde ich fast sagen, empfängt man uns mit offenen Armen mit diesen Lösungen. Und ja, dann auf der Etappe wird es dann sicherlich nochmal Unterstützung und vielleicht auch ein bisschen Hilfe benötigen, wenn man dann halt konkret in den Trassenbau geht und in die Genehmigungsverfahren. Das ist die eine Stelle. Dann, glaube ich, gibt es an die Politik noch ein Spezialthema. Das hängt dann auch sehr eng mit dem Abwärme aus Rechenzentren-Thema zusammen. Wenn wir als Versorger eine langfristige Versorgungsgarantie geben wollen, also unseren Kundinnen und Kunden gerne 20 Jahre garantieren wollen, dass die Bude warm wird im Winter, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass wir eben auch die Wärmemenge in den Rechenzentren zur Verfügung haben. Und wir verstehen total die Eigenschaften und Eigenarten dieser Betreiber und wir können auch damit umgehen, dass die als Kerngeschäft Höchstsicherheit in ihren Datacenter-Applikationen betreiben, aber uns Abwärme sozusagen nur noch können und Vermögen geben können und wollen, also nicht garantieren, dass sie das, wer kann das schon? Und ich glaube, an der Stelle braucht es vielleicht eine Art Versicherungslösung für den ganzen Pool an solcher Projekte, weil überall müssen wir Redundanzen planen, überall müssen wir mit Eintrittswahrscheinlichkeiten und großen Schadenspotenzialen rechnen. Insofern wäre das ist auch schon in der Politik angekommen. Das wäre gut, wenn man dort eine Art Versicherungslösung gestaltet, kommerziell die Risiken für alle Beteiligten handelbar zu machen. Wir müssen eben sonst unabhängig davon natürlich auch in Vermaschungen denken, also nicht nur ein Rechenzentrum und eine Wärmeschleife, sondern möglicherweise auch mehrere unabhängige Rechenzentren in ein vermaschtes Netz bringen. Aber das kann man sich ja vorstellen, wird dann halt noch teurer und muss abgesichert sein.
Also noch ein bisschen länger dauern auch, ne?
Ja, auch das. Ne? Das sind keine Projekte, die sich über Tag und über Nacht realisieren lassen. Wir rechnen von einem Vorlauf von mindestens 2 Jahren, bis wir dann die erste Belieferung kommen wollen.
Oh cool, aber ich meine 2 Jahre in Berlin, normalerweise brauchst du für eine Baugenehmigung 100 Monate im Durchschnitt über die Bezirke. Aber Gunnar, jetzt haben wir also dieses Leuchtturmprojekt in Berlin, da steht schon das Rechenzentrum und alles andere entsteht gerade drumherum. Das ist also richtig, richtig akut und aktuell und endlich mal Digitalisierung zum Anfassen. Aber ihr seid ja mit der GASAG Solution Plus jetzt nicht nur auf Abwärme von Rechenzentren spezialisiert. Ihr kümmert euch ja sozusagen um ganz viele grüne Wärme- und Kälteprojekte. Gibt es da noch sowas, wo du sagst, da sind wir jetzt, mein Team und ich, besonders stolz drauf, dass wir das jetzt umsetzen? Also was vielleicht nicht mit Rechenzentren zu tun hat, aber eben auch mit, und wir reden ja heute wegen der UN-Klimakonferenz, mit Klimaschutz und dem Heizen oder Kühlen der Zukunft?
Also zur Einordnung, also wir als GASAG Solution Plus, wir machen genau das Thema Abwärme aus Rechenzentren als ein Spezialthema, auch als ein großes Spezialthema mit der großen Chance, in Wärmenetze einzusteigen. Darüber haben wir uns gerade ausgetauscht, aber das Fundament, auf dem wir stehen, das sind die dezentralen grünen Lösungen. Da sind wir Teil der GASAG-Gruppe. In den dezentralen grünen Lösungen, da verstehen wir den Einsatz unseres ganzen Werkzeugkoffers an Kraft-Wärme-Kopplung mit Biogas, Photovoltaik, Wärmepumpen. Wir haben ein technisches Spezialthema noch an Bord, Geothermie. Dort haben wir Spezialisten. Wir realisieren für unsere Projektpartner in der Immobilienwirtschaft Elektroladelösungen, Quartiers-Apps. Also an der Stelle spielen wir unser gesamtes Energie- und Produkte-Know-how für unsere Kunden aus. Das können wir ohnehin. Das ist genau das, was man braucht, um dann auch in dem Spezialthema, das wir ein bisschen angesprochen hatten, die Wärmeseite gut zu verstehen und managen und dann auch betreiben zu können. Und wenn du fragst gerade nach Projekten, die das charakterisieren, vielleicht 3 Projekte, auf die wir hier alle besonders stolz sind. Das ist mal ganz naheliegend hier der EUREF Campus, auf dem wir als GASAG-Gruppe ja zurückgezogen sind als Mieter, so eine historische Landmarke in Berlin. Das war ja mal ehemals GASAG-Stadtgasgelände. Dort realisieren wir für den ganzen Campus eine CO2-neutrale Wärme- und Kälteversorgung mit der Energiewerkstatt, auch ein besuchbarer Ort hier auf dem Campus. Ich glaube, da kann man ganz viel von unserem Know-how mal konkret sehen und anfasst. Das ist Büroquartier, versorgen wir hier. Das zweite Projekt, auf das ich mich freue, das ist dann schon der Marienpark in seiner vollen Ausprägung. Da könnte ich noch weitere Stunden drüber berichten, über die Planung, die wir dort haben und was dort alles in meinem Anlauf ist. Und vielleicht so ein Herzensprojekt, just aus diesem Jahr 2023, das wird, das kann ich jetzt schon ankündigen, nochmal ein tolles Jahresabschlussprojekt werden. Wir versorgen die Apostel-Paulus-Kirche hier in Schöneberg und wahrscheinlich pünktlich zu Heiligabend, das ist jetzt tatsächlich eine Leistung, das so termingerecht zu schaffen, mit grüner Wärme. Und das wird dann die erste grüne Kirche Deutschlands sein. Und dabei zitiere ich nicht mich, sondern die evangelische Kirche, die das hier in Berlin mit uns realisiert. Und ich glaube, das rundet dann unser Portfolio auch in der Sicht ab.
Na dann, Halleluja und immer weiter so. Vielen, vielen Dank, Gunnar Wilhelm. Vielen Dank für dieses spannende Interview. Und schön dranbleiben, weil wir wissen hier aus dem Eco, Abwärme ist ein Thema. Ja, wir haben hier bestimmt viele, die nicht wissen, wohin damit. Jetzt wisst ihr, ihr Lieben, wen ihr ansprechen könnt, nämlich Gunnar Wilhelm von der Gasag Solution Plus. Zumindest erstmal hier in Berlin auf jeden Fall. Ja, dann eine schöne Weihnachtszeit in einer geheizten Apostel-Paulus-Kirche, Gunnar. Grün geheizt, die erste Deutschlands. Wie gesagt, vielen Dank fürs Interview.
Herzlichen Dank dir. Alles Gute.
Ja, apropos erneuerbare Energien, Deutschland und weitere EU-Staaten fahren ja mit einer Forderung nach einem globalen Ausbauziel für erneuerbare Energien nach Dubai. So sollen eben auch die Kapazitäten von erneuerbaren Energien verdreifacht werden und die Energieeffizienz verdoppelt werden. Außerdem fordert Deutschland ein klares Signal zum Ausstieg fossiler Energien. Ich würde sagen, ja, da können wir uns eigentlich auch noch mal ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Also beim Thema Ausbau erneuerbarer Energien haben wir ja hier in Deutschland durchaus auch noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, und hier noch mal eine kleine Kritik am Austragungsort des Klimagipfels. Ich weiß nicht, ob man zum Thema Ausstieg fossiler Energien in Dubai gerade auf so besonders offene Ohren stößt. Aber mal gucken, wie sich das gestaltet. Ja, wir haben mal geguckt, wie denn die Digitalisierung nachhaltiger werden kann, wie wir alle grüner werden können. Green ICT ist da immer auch ein Stichwort. Und Stefan Gutowski ist Leiter der gemeinsamen Geschäftsstelle der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, FMD, und des Fraunhofer Verbunds Mikroelektronik. Er gibt Praxisbeispiele, wo uns Mikroelektronik im Alltag begegnet und welche Potenziale jetzt erstmal in Anführungszeichen die Hardware überhaupt hat, um in Zukunft besseren Klimaschutz zu betreiben und all das, was wir hier in der Digitalisierung brauchen, also vom digitalen Rückgrat des Netzes, also von Servern bis hin zur Telekommunikation, grüner und nachhaltiger zu gestalten.
Im Gespräch.
Stefan Gutowski leitet seit fast 3 Jahren die gemeinsame Geschäftsstelle der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, abgekürzt FMD, und des Fraunhofer Verbunds Mikroelektronik. Die FMD ist der weltweit führende Forschungsverbund für Anwendung und Systeme der Mikro- und Nanoelektronik mit mehr als 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an 13 Forschungsinstituten. Und natürlich macht sich die FMD Gedanken darüber, wie wir vielleicht sogar schon bei der Hardware unser Klima schützen können. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass Stefan Gutowski heute Zeit für uns hat und dabei ist. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, Stefan.
Vielen Dank, Sven. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Stefan, auch wenn wir uns jetzt mit unserer Hörerschaft quasi in der digitalen Bubble bewegen, klingt das Thema Mikro- und Nanoelektronik für manche noch vielleicht ein bisschen abstrakt. Hilf uns mal, das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen. Wo begegnet uns denn Mikro- und auch Nanoelektronik regelmäßig im Alltag?
Das ist eine Frage, die ganz einfach ist und die gleichzeitig auch ganz schwer ist, weil genau genommen begegnet uns Mikroelektronik im Alltag wirklich überall. Ich würde sogar sagen, dass wirklich jeder Mensch in unserer westlichen, hochentwickelten Welt jeden Tag Geräte in die Hand nimmt, wo Mikroelektronik drin ist. Kann irgendwie die Zahnbürste sein, der Wecker, der einem morgens irgendwie wach macht, kann aber auch das Radio sein, wo man morgens sich unterhalten lässt. Also wirklich, es gibt, um es mal ganz plump zu sagen, es gibt eigentlich überhaupt kein Gerät mehr, was wir benutzen, wo nicht irgendwo Mikroelektronik oder Nanoelektronik drin ist. Ganz prominente Beispiele kennen wir natürlich aus dem Fernsehen, jetzt irgendwie im Krankenhaus, Diagnosesysteme oder Therapiesysteme oder in modernen Autos, die dann irgendwelche Assistenten haben beim Einparken oder dass man nicht den Fußgänger überfährt. Also Mikroelektronik, Nanoelektronik, wirklich, würde ich sagen, jeder von uns, jeden Tag, überall.
Und das macht ja das Thema wahrscheinlich auch doppelt wichtig für die Nachhaltigkeit oder sagen wir mal den Schutz unserer Ressourcen auf der Erde, weil einerseits ist es wirklich überall drin und damit extrem viel im Einsatz. Und andererseits ist es eben auch eine wichtige Schlüsseltechnologie, um voranzukommen beim Thema Klimaschutz. Wie zahlt die Technologie denn auf den Klimaschutz ein? Also wie kann Mikro- oder Nanoelektronik helfen, das Klima zu schützen?
Wenn man in diese Richtung denkt, da lohnt es sich, nochmal einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, was macht eigentlich die Mikroelektronik? Und ja, ich will jetzt nicht mit Definitionen um die Ecke kommen, aber genau genommen, die Mikroelektronik nimmt Informationen, nimmt Daten auf. Überall, wo sie also eingesetzt wird, gibt es Sensoren, die irgendwelche Informationen aufsammeln. Die werden dann aufbereitet und zur Verfügung gestellt, um Entscheidungen zu treffen. Das klingt jetzt noch sehr abstrakt, ich gebe es zu, aber wenn wir mal hergehen und sagen, in unserem Wohnzimmer soll es irgendwie warm sein, dann gibt es da eine Mikroelektronik, die dann die Temperatur misst, die diese Informationen weiterreicht an die Heizung. Und wenn man dann das noch ein bisschen abgefahrener hat, dann kann man das noch koppeln mit seinem Smartphone, dass also wenn man das Haus verlässt, dann wird die Temperatur abgesenkt oder das Haus weiß, wann man nach Hause kommt, dann wird schon mal in die richtige Richtung geheizt. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber genauso sehen wir auch Mikroelektronik zum Beispiel auf Feldern, auf denen Pflanzen produziert werden. Und da kann man ja sagen, die Mikroelektronik beobachtet die Pflanzen und entscheidet dann, wie viel Wasser verteilt wird oder auch, ob wir irgendwie Dünger haben, den wir da verstreuen müssen, an welcher Stelle. Und spätestens an der Stelle wissen wir, da geht es um Ressourcen, um Wasser, um Dünger, um Heizung.
Alles so Themen, die wir auch in diesem Podcast schon mal ganz im Speziellen, also vom Smart Home über die smarte Landwirtschaft betrachtet haben. Und dennoch ist ja auch die Mikroelektronik Teil des Problems, also nicht nur wichtiger Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, weil da werden Produkte hergestellt, die werden teilweise sehr energieaufwendig hergestellt, die sind teilweise, die überholen sich quasi in sehr kurzen Zeiträumen. Was gibt es denn aktuell für Forschungsprojekte, um auch die IT selber besser und nachhaltiger zu machen, also um aus IT Green ICT zu machen?
Das ist natürlich ein Thema. Wir können Mikroelektronik einsetzen, um ganz viele Ressourcen zu sparen, um wirklich extrem effizient zu werden. Aber die Mikroelektronik selbst ist auch im Fokus der Forschung. Wir müssen die Mikroelektronik besser machen. Wir müssen uns überlegen, wie sie weniger Ressourcen benötigt bei der Herstellung, aber auch im Verbrauch. Und da gibt es eine ganze Reihe von Forschungsprojekten bei uns in der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, die darauf abzielen, die Mikroelektronik erstmal im Allgemeinen besser zu machen. Wir reden da über Quantencomputing, neuromorphes Rechnen, aber auch effiziente Methoden, zum Beispiel im Rahmen dieser Pilotlinien für den EU-Chipset. Aber wo du jetzt genau hin willst, weiß ich natürlich, du willst in Richtung Kompetenzzentrum Green ICT. Das ist eins unserer größeren Projekte und da bündeln wir die Kompetenzen aller 13 Institute der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, bauen ein gemeinsames Angebot zusammen und wenden uns damit an die Industrie, um ja, die Mikroelektronik noch effizienter, noch besser zu machen. Das geht zum einen bei der Vermeidung von wirklich hässlichen Materialien bei der Herstellung oder auch Vermeidung von zu großem Energieverbrauch bei der Herstellung bis hin zu extrem kleinen Sensoren, die an irgendwelchen Stellen eingesetzt werden, die dann ganz schlau entwickelt werden, damit sie beim Rechnen, also bei der Verarbeitung der Informationen oder auch beim Übertragen ganz wenig Energie verbrauchen.
Eigentlich wollte ich sagen, die Zukunft ist ja Quatsch. Die Gegenwart liegt ja eben darin, dass man interdisziplinär arbeitet und immer, wenn man was macht, auch über den Tellerrand schaut. Das passiert bei euch besonders gut, weil es sind nicht nur Forschungsinstitute, sondern eben auch sozusagen die Industrie ist mit an Bord, insofern, als dass die sich in eurem Kompetenzzentrum mit ihren Anliegen melden können und dann wissen, der richtige Experte, die richtige Expertin werden sich finden lassen, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, es gilt also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt ein, ich sage jetzt mal eher Hardware-Problem haben oder ein Wunsch an die Hardware, dann wäre sozusagen euer Kompetenzzentrum die richtige Adresse. Ne? Also einmal kurz das Anliegen darzustellen, um dann rauszukriegen, wie findet man wo eine klimatisch sinnvollere, eine CO2-sparendere oder energieeffizientere Lösung?
Ja, das ist ganz klar unsere Message. Wir haben ja nicht nur diese Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland, sondern wir haben auch diese Geschäftsstelle dieser FMD. Und in dieser Geschäftsstelle sitzen im Moment 30 Mitarbeitende, die diesen One-Stop-Shop realisieren. Dieser One-Stop-Shop, das ist genau das, wie es auch der Name sagt. Mit einem Stopp soll man möglichst alles bekommen, was man braucht, was man für seine Entwicklung braucht. Und da gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Du hast es schon angesprochen. Wir wenden uns an die Industrie und da stelle ich mir mal vor, da gibt es in irgendeinem Unternehmen in Deutschland oder Europa gibt es also eine Entwicklungsabteilung mit Leuten, die vielleicht irgendwelche Fragen haben, irgendwelche Themen gerade zu beantworten haben, die ein Produkt von morgen entwickeln. Und die brauchen die Unterstützung eines Forschenden irgendwo in Deutschland oder Europa. Jetzt sagen wir erstmal Deutschland. Und mit dieser Fragestellung kann dann der Entwicklungsleiter sich an uns wenden, weil man darf ja nicht vergessen, das sind Leute, die extrem wenig Zeit haben. Die Entwicklungszyklen werden immer kürzer, die müssen wirklich schnell sein. Und da haben die also auch nicht die Zeit, sich die Angebote all dieser Institute anzugucken, sondern die können dann einfach zu uns kommen. Wir nehmen die Frage auf. Meistens wird die noch ein bisschen qualifiziert durch Rückfragen. Also dann wird nochmal nachgeguckt, was braucht ihr denn wirklich? Wie weit seid ihr denn? Was könnt ihr denn? Und dann suchen wir die richtigen Ansprechpartner in diesem Verbund der 13 Forschungsinstitute der angewandten Forschung. Und das nennen wir One-Stop-Shop.
Jetzt hast du ein paar der wichtigen Themen schon gesagt. Also es geht um Energieeffizienz, sowohl bei der Herstellung als auch im Verbrauch, nachher später im Einsatz. Es geht darum, schädliche Substanzen eventuell zu ersetzen oder deren Einsatz zu minimieren. Aber, und das habe ich dieses Jahr bei euch lernen dürfen, auch Langlebigkeit ist wieder ein Thema. Da hatte man ja so das Gefühl, das war ganz lange weg aus den Köpfen. Hauptsache, alle kaufen alle 12 Monate ein neues Smartphone oder ähnliches. Also da ist ein Trend zu sehen bei den Herstellern?
Ja, das ist unbedingt ein Trend, den wir in dem Bereich der nachhaltigen, ressourcenschonenden Elektronik sehen und den wir auch unbedingt weiter voranbringen müssen. Wir müssen die Geräte einfach länger benutzen. Ganz selten ist es ja so, dass ein Gerät wirklich defekt ist, wenn wir es wegwerfen. Und noch viel seltener ist es, dass ein Gerät vollständig defekt ist. Meistens dann nur eine kleine Komponente nicht in Ordnung, meistens nur vielleicht der Akku auszutauschen, was auch immer. Und ich denke, an dieser Stelle müssen wir unbedingt aktiver werden und müssen wir auch in der Gesellschaft vielleicht ein Umdenken erzeugen, dass man eben sagt, hey, die Geräte gehen doch noch. Wir müssen nicht schon wieder in die Kiste der hochwertigen Chips greifen und so weiter und so weiter. Da muss man auch immer gut hinschauen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass die neuen Geräte, jetzt vielleicht nicht nach einem Jahr, aber vielleicht nach 10 Jahren, dass die neuen Geräte deutlich ressourcenschonender im Betrieb sind. Weil eine ganze Reihe von Komponenten in unserem Alltag brauchen die meisten Ressourcen im Betrieb und nicht unbedingt in der Herstellung.
Je nachdem, wie lange man sie einsetzt. Ganz das genau. Ist auch wieder logisch. Ja. Jetzt lass uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Also wir wissen ja alle, die Zeit drängt. Wir steuern auf diverse Points of No Return zu, was jetzt so den Klimaschutz angeht, was die 1,5-Grad-Marke angeht und überhaupt unseren CO2-Fußabdruck. Wo siehst du die Mikro- und Nanotechnologie zum Thema Nachhaltigkeit, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren? Also was wird sich dann geändert haben, wenn wir heute in 10 Jahren in diesem Podcast, natürlich, den wird es dann noch geben, wieder über dieses Thema reden?
Da freue ich mich schon sehr, wenn wir in 10 Jahren genau darüber reden. Aber was werden wir sehen? Natürlich, also ich denke, dass die Systeme immer kleiner, immer smarter werden, dass wir damit in der Lage sein werden, die Geräte wirklich an allen möglichen Orten unseres Alltags, aber auch der Prozesse in den Unternehmen einzubauen. Sie können dann da wichtige Informationen zu den Prozessen, zu den Fertigungsverfahren aufnehmen und die Prozesse immer weiter verbessern, die Energie immer effizienter einsetzen, all diese Prozesse und Methoden immer weiter optimieren. Gleichzeitig, und das hast du ja schon angesprochen, sind ja auch die Geräte ein Thema. Das heißt, die Geräte werden immer weniger Energie verbrauchen und immer mehr werden die sich dann die Energie wirklich aus der Umgebung nehmen. Das heißt, dieses Energy Harvesting-Thema wird dann immer stärker werden, weil, wenn man sich das heute mal anschaut, die Geräte verbrauchen heute für dieselben Rechenoperationen viel, viel weniger Energie als vielleicht vor 10 Jahren. Das heißt, wenn man nach vorne guckt, in 10 Jahren wird es sich immer noch mal weiter so entwickeln. Und ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht so angeschnitten haben, den würde ich auch gerne nochmal einbringen. Wir werden in 10, 15 Jahren ganz sicher mehr Systeme sehen, die dann eingesetzt werden, um den Müll zu vermeiden. Wir schmeißen ja im Moment extrem hochwertige, extrem wichtige, extrem seltene Materialien in Form von Elektroschrott einfach auf den Müll. Und wenn wir in 10 Jahren dann in der Lage sind zu sagen, hey, diesen Router hier, den müssen wir jetzt austauschen, wir wissen, was da drin ist. Und wir wissen, wie wir diese hochwertigen Materialien aus diesem Gerät wieder rauskriegen und recyceln. Dann haben wir einen Riesenschritt gemacht. Und ich denke, in dieser Richtung werden die Forschungsarbeiten in den nächsten 10 Jahren deutliche Erfolge zeigen.
Stefan Gutowski ist der Geschäftsstellenleiter der FMD, der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland. Mit ihm haben wir jetzt mal ein bisschen darüber geplauscht, wie dann sozusagen Green ICT funktioniert und wie man die Nachhaltigkeit in die Hardware rein und mit der Hardware im Nachgang gesteigert bekommt. Stefan, in spätestens 10 Jahren hören wir uns hier wieder. Vielen Dank für das Interview.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich drauf.
Ja, spannendes Interview mit Stefan Gutowski, das auch wieder gezeigt hat, dass eben sogar Nano- und Mikrotechnologien Möglichkeiten zur Ressourceneinsparung bieten. Und ich finde, das ist eigentlich so ein ganz schöner Bogen, den wir jetzt hier in der Folge geschlossen haben, sozusagen vom großen Wärmenetz, wo Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass eben Rechenzentren auch ihre Abwärme einspeisen können und so effizienter werden und zu mehr Energieeffizienz und Klimaeffizienz beitragen, bis eben hin zu den kleinsten Nanotechnologien, die eben auch dafür genutzt werden können, dass unsere Digitalisierung klimafreundlicher wird, energieeffizienter wird und dass es so dann eben im Gesamtzusammenhang auch immer mehr Sinn macht, dass wir eben digitale Technologien und Dienste einsetzen, um insgesamt auch in unserer Wirtschaft und in unserer Gesellschaft, in unserem Leben energieeffizienter, klimaeffizienter werden zu können.
Ja, und ich muss da eine Veranstaltung denken, die ich vor ein paar Wochen moderieren durfte zum Thema Green ICT, die an uns alle herangetragen werden kann. Eine kleine Message, meine ich, nämlich Überlegt euch mal, ob ihr wirklich jedes Jahr ein neues Smartphone braucht, weil das spart unfassbar Ressourcen, wenn wir die Smartphones einfach ein bisschen länger benutzen. Und wenn ihr schon neue Smartphones nehmt, denkt wirklich drüber nach, ob es auch jetzt beim neuen iPhone zum Beispiel unbedingt ein Terabyte Speicher sein muss. Weil die Frage, ob 500 Gigabyte oder ein Terabyte, das macht auch eine ganze Menge aus, wenn es darum geht, Energie zu sparen. Also einerseits im Betrieb des Telefons, das ist in Anführungszeichen marginal, wenn man nur eins nimmt, aber eben auch in der Herstellung. Also auch hier bitte, erst denken, dann kaufen. Black Friday und Cyber Monday sind nämlich vorbei.
Genau, und ich bin schon mit gutem Beispiel vorangegangen, tatsächlich in genau diesem konkreten Thema. Habe letzte Woche meinen Handyvertrag verlängert und glaube ich tatsächlich zum ersten Mal mir dann gedacht, nee, ich brauche jetzt nicht wieder noch irgendwie das neue Handy dazu. Das erfordert ja immer so ein bisschen Disziplin, weil das wird einem ja immer so verkauft im Sinne von, ne, hier jetzt noch ein Euro mehr und dann gibt es das neue iPhone und so. Aber es macht ja wirklich einfach gar keinen Sinn und deswegen habe ich da diesmal auch drauf verzichtet.
Ein Klimabienchen für Sidoni, sammelt auch welche und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.